Stell dir mal vor, du stehst im Fitnessstudio an der Anmeldung und unterschreibst deinen Mitgliedsvertrag.
Mhm.
Also du liest dir die Hausordnung durch, du bist mit den Regeln einverstanden, zahlst brav deinen monatlichen Beitrag und gehst dann trainieren.
Ja, ganz normaler Vorgang.
Genau. Und das fühlt sich ja auch total fair an. Es ist ein sauberer, transparenter Deal, der auf absoluter Freiwilligkeit basiert. Und wir neigen extrem stark dazu, unsere gesamte Gesellschaft, also unseren Staat, genau durch diese Brille zu betrachten.
Definitiv.
Halt wie so einen riesigen, unsichtbaren Gesellschaftsvertrag, dem wir alle irgendwie stumm zugestimmt haben, weil diese Organisation am Ende des Tages ja für uns alle das Beste ist.
Richtig, dieses Narrativ haben wir alle verinnerlicht.
Aber was, und das ist jetzt die große Frage, was, wenn das eine fundamentale Illusion ist? Was, wenn du niemals auch nur irgendetwas unterschrieben hast?
Mhm.
Und diese gigantische Hausordnung unserer Gesellschaft im absoluten Kern nicht auf deiner Zustimmung basiert, sondern auf einem einzigen unerbittlichen Prinzip, purer Gewalt.
Das ist ein gewaltiger Gedanke.
Absolut. Und genau hier steigen wir heute ein. Schön, dass du bei dieser tiefgehenden Analyse dabei bist. Wir knöpfen uns heute nämlich einen echten philosophischen Vorschlaghammer vor.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Einen radikalen Text von David Snowden mit dem Titel »Mit Staatsgewalt geht alles«. Und, ganz wichtig, faire Vorwarnung an dich, bevor wir hier richtig loslegen, das ist extrem harte gesellschaftskritische Kost.
Oh ja.
Wir sind heute ausdrücklich nicht hier, um diese extremen Thesen irgendwie politisch abzusegnen oder uns auf irgendeine Seite zu schlagen.
Nein, überhaupt nicht.
Unsere Mission ist es, diesen Text sozusagen unter das Mikroskop zu legen. Wir wollen völlig neutral sezieren, wie die Mechanik dieser Argumentation eigentlich funktioniert. Also lass uns das mal aufschlüsseln.
Sehr gern.
Die Kernaussage ist ja wirklich extrem. Nämlich, dass jede Form von staatlicher, ideologischer oder systemischer Kontrolle eben nicht auf Konsens basiert, sondern ausschließlich auf Gewalt.
Die Prämisse ist in der Tat messerscharf. Und es ist essentiell zu verstehen, dass das in diesem Rahmen keine poetische Metapher von ihm ist. Ne?
Mhm.
Wenn wir den Text sezieren, sehen wir hier eine völlig nüchterne Definition der Mechanik von Macht. Jedes herrschende System, das den Anspruch erhebt, über eine Gruppe von Menschen zu verfügen, muss diese Menschen zwangsläufig kontrollieren.
Logisch.
Und die Grundthese lautet hier schlicht und ergreifend: Echte, dauerhafte Kontrolle über ein anderes Lebewesen ist ohne Gewalt oder zumindest ohne die permanente, unausgesprochene Androhung von Gewalt in der Praxis schlichtweg unmöglich.
Okay, warte. Wenn wir diese Mechanik der absoluten Macht als Grundlage nehmen, dann stellt sich mir sofort die Frage nach dem Menschenbild in diesem Text.
Mhm, absolut.
Denn in einem Konstrukt, in dem Konsens überhaupt keine Rolle mehr spielt, fällt der Mensch als freier Vertragspartner, wie beim Fitnessstudio, ja komplett weg. Übrig bleibt eigentlich nur noch die reine Nutzbarmachung.
Exakt.
Also der Mensch als verwaltete Ressource.
Das trifft den Kern der Argumentation wirklich exakt. Die Lebenszeit und auch die Energie der Menschen werden von diesem System nicht als, individuelle Entfaltungsspielräume betrachtet,
sondern
als Faktoren, die kanalisiert und verwaltet werden müssen. Dem Individuum wird sein natürliches Geburtsrecht auf die Welt radikal aberkannt.
Was genau meinst du mit Geburtsrecht?
Dinge, die einem Menschen eigentlich von Natur aus zustehen müssten, wie der freie, unregulierte Zugang zu Land, Wasser oder den natürlichen Ressourcen der Erde.
Ah, okay.
All das wird durch das System enteignet und stattdessen erschafft die Machtstruktur ein künstliches Konstrukt, in dem der Mensch nur noch innerhalb ganz streng vorgegebener Parameter funktionieren darf.
Weißt du, das erinnert mich sofort an diese historischen Company Towns.
Oh ja. Guter Vergleich.
Diese geschlossenen Firmenstädte im 19. Jahrhundert, in denen die Fabrikarbeiter gelebt haben. Oder, um vielleicht ein moderneres Bild zu zeichnen, an ein riesiges, geschlossenes, digitales Plattform-Ökosystem.
Ja, genau.
Du bist zwar der Nutzer und du darfst dich in diesem unglaublich schicken, bunten, digitalen Garten scheinbar völlig frei bewegen, aber eigentlich bist du längst das Produkt.
Richtig.
Die Plattform schöpft deinen Wert ab, diktiert die Algorithmen im Hintergrund. Und das ist das Verrückte. Du merkst gar nicht, dass du das freie, wilde Internet längst verlassen hast.
Dieser Vergleich mit dem geschlossenen Ökosystem veranschaulicht das Problem wirklich hervorragend. Denn in so einer Umgebung wird dir die anfängliche Enteignung, also der Verlust deines ursprünglichen freien Zugangs, gar nicht als Diebstahl verkauft.
Wie wird es dann verkauft?
Es wird dir als zivilisatorische Notwendigkeit präsentiert, als Service sozusagen. Die Verwaltung deines Lebens wird dir von oben als völlig alternativlos dargestellt.
Okay, da muss ich aber kurz reingrätschen, um intellektuell mal auf die Probe zu stellen.
Klar, schieß los.
Wenn wir diese Verwaltung komplett auflösen würden, also wirklich null Steuern, keine Verkehrsregeln, keine Institutionen hätten, hätten wir dann nicht einfach totale Anarchie?
Mhm.
Jeder nimmt sich, was er will und der Stärkere gewinnt einfach. Ignoriert der Text nicht die Tatsache, dass dieses System uns auch vor dem totalen Chaos bewahrt?
Ein sehr naheliegender Einwand, den macht man ja sofort.
Ja.
Aber die Analyse des Textes bestreitet gar nicht zwingend, dass ohne Struktur Chaos entstehen könnte. Sie kritisiert vielmehr die psychologische Legitimation. Das System behauptet zwar, es schütze uns vor diesem Chaos, nutzt dieses Narrativ am Ende aber primär, um die eigene Existenz und seine absolute Verfügungsgewalt abzusichern.
Ah, also es geht gar nicht um uns.
Genau. Es geht dem System weniger um deinen Schutz als um die Sicherung seines Monopols auf Kontrolle. Und das führt zu der Erkenntnis, dass die effektivste Form der Gewalt völlig unsichtbar ist.
Weil wir sie nicht spüren.
Weil wir sie akzeptieren. Wer zutiefst daran glaubt, die massiven Mauern um ihn herum seien ausschließlich zu seinem eigenen Schutz da, der wird niemals wirklich, niemals auf die Idee kommen, diese Mauern einzureißen.
Krass. Das bedeutet, die erste und wichtigste Verteidigungslinie dieser Machtstruktur ist rein kognitiv.
Mhm, absolut.
Die eigentliche Gewalt beginnt demnach gar nicht mit dem Schlagstock, den Handschellen oder dem Gefängnis, sondern mit der Formung unseres Denkens. Wir halten unsere fundamentale Unfreiheit einfach für den absolut logischen Normalzustand.
Exakt. Was hier faszinierend ist, und das ist wirklich ein zentraler Punkt bei Snowden, ist die präzise Eskalationsstufe, die dann greift, wenn diese Täuschung nicht mehr funktioniert.
Ja, denn jede Illusion bröckelt irgendwann mal, oder? Wenn jemand diese unsichtbaren Mauern plötzlich in Frage stellt und die Regeln bricht, dann bleibt dem System ja eigentlich nur noch die physische Eskalation.
Genau. Wenn die kognitive Täuschung bröckelt und nicht mehr ausreicht, um Gehorsam zu sichern, dann muss das System die Maske der Freiwilligkeit abnehmen. Erst dann tritt die rohe, physische und existenzielle Gewalt offen zutage.
Wie sieht das konkret aus?
Der Text skizziert das als eine scheinbare Wahl, die aber eigentlich eine Kaskade von Sanktionen ist. Es beginnt oft mit sozialer Ausgrenzung, geht dann über wirtschaftliche Vernichtung, also den Entzug der Lebensgrundlage, bis hin zu tatsächlicher körperlicher Maßregelung.
Wir reden hier also von Existenzen, die systematisch zerstört werden, wenn sie nicht spuren?
Ja. Und die Eskalation geht laut dem Autor noch einen dramatischen Schritt weiter. Ein besonders drastisches Instrument, das der Text hier anführt, ist der Kindesentzug.
Wow, okay.
Er wird im Text als das ultimative, extrem wirkungsvolle Mittel beschrieben, um Gehorsam bei den Bürgern restlos zu erzwingen. Wenn ein Individuum sich weigert, sich den Parametern der Macht zu beugen, greift das System nach dem, was dem Menschen emotional am allerwichtigsten ist.
Das ist wirklich heftig. Der Staat oder das System greift also direkt in die Familie ein. Das ist natürlich ein extrem harter Hebel.
Definitiv.
Aber weißt du, das zeigt für mich noch eine ganz andere Dimension auf. Wenn eine Struktur anfängt, über die nächste Generation zu verfügen, dann geht es ja längst nicht mehr nur um die bloße Aufrechterhaltung von Ordnung im Hier und Jetzt.
Mhm.
Das offenbart ja einen absolut totalitären Anspruch auf die Zukunft. Das System will sicherstellen, dass auch das Morgen nach seinen unumstößlichen Regeln funktioniert.
Genau so ist es. Der Begriff, der hier im Text fällt, ist die sogenannte umfassende Verfügungsgewalt.
Umfassende Verfügungsgewalt.
Ein Apparat, der sich selbst erhalten und perpetuieren muss, muss die nächste Generation zwingend in sein eigenes Narrativ integrieren. Die Kinder müssen die Parameter des Systems von klein auf als absolute Realität verinnerlichen.
Damit die kognitive Illusion wieder steht.
Exakt, damit diese unsichtbare kognitive Illusion, von der wir vorhin sprachen, in der nächsten Iteration, also bei der nächsten Generation, wieder völlig reibungslos funktioniert.
Okay, also an diesem Punkt müssen wir das Ganze mal in die Realität übersetzen. Hier wird's wirklich interessant.
Gerne.
Wenn wir von dieser umfassenden Verfügungsgewalt sprechen, von Existenzen, die vernichtet werden und von Kindesentzug, dann erzeugt das bei mir unweigerlich das klassische Hollywood-Bild einer dunklen, gesichtslosen Elite.
Ja, die Typen im Hintergrund.
Genau, irgendwelche Schurken in teuren Anzügen, die uns alle von einem finsteren Elfenbeinturm aus unterdrücken. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich keine Bond-Bösewichte.
Nein, natürlich nicht.
Ich sehe meinen Nachbarn in einer Polizeiuniform. Ich sehe die freundliche Sachbearbeiterin im Bürgeramt, die mein Auto ummeldet. Das System wird doch im Alltag von ganz normalen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft am Laufen gehalten. Wie erklärt der Autor diesen massiven Widerspruch?
Die Antwort darauf enthüllt den vielleicht perfidesten und zugleich brillantesten psychologischen Mechanismus dieser gesamten Architektur der Kontrolle.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Snowden spricht an dieser Stelle von der gezielten Einbindung der Opfer. Ein ausbeuterisches System kann sich niemals nur durch eine elitäre Spitze an der Macht halten. Der Widerstand der Masse wäre auf Dauer viel zu groß. Es muss zwingend seine eigenen Verteidiger aus den Reihen der Unterdrückten rekrutieren.
Und wie genau macht man Leute, die eigentlich selbst unfrei sind, zu freiwilligen Handlangern der Macht?
Durch die strategische Verteilung von sogenannten Beuteanteilen.
Beuteanteilen?
Ja, das System nimmt Individuen, die eigentlich selbst enteignet sind, und bietet ihnen eine Mikrodosis an Autorität an. Sie bekommen feste Jobs in den Verwaltungen, bei den Ordnungsämtern, bei der Polizei.
Ah, okay.
Sie tauschen ihre tatsächliche fundamentale Autonomie gegen ein kleines Stückchen Macht über andere. Oft gepaart mit ein bisschen finanzieller Sicherheit oder Status.
Und das reicht schon?
Das reicht. Und psychologisch passiert dann etwas Erstaunliches. Diese Menschen beginnen, den Käfig, in dem sie eigentlich selbst sitzen, vehement und aggressiv zu verteidigen.
Weil sie was zu verlieren haben?
Genau. Schlichtweg, weil sie den Schlüssel für eine noch etwas kleinere Zelle innerhalb dieses Käfigs besitzen.
Das ist eine unfassbar faszinierende psychologische Hebelwirkung. Das erklärt auch dieses Phänomen, warum Menschen so verbissen an bürokratischen Strukturen festhalten, die ihnen objektiv als Mensch gar nicht gut tun.
Richtig.
Es ist die pure Angst, diesen winzigen, hart erarbeiteten Status wieder zu verlieren. Man richtet seinen Blick also nicht mehr kritisch nach oben, um die Unterdrückung zu bekämpfen, sondern man blickt nach unten
und sanktioniert die Leute auf der eigenen Ebene.
Genau.
Die Leute, die aus der Reihe tanzen wollen.
Diese Eigendynamik ist so stark, dass der Autor sie ganz explizit nutzt, um sektenartige Strukturen zu beschreiben.
Sektenartig?
Ja, denn in einer Sekte sind es selten die Anführer selbst, die am aggressivsten reagieren, wenn jemand das interne Weltbild hinterfragt. Es sind die ganz normalen indoktrinierten Mitglieder.
Stimmt, die verteidigen das Konstrukt am härtesten. Die geistige Abweichung eines anderen wird von ihnen nicht einfach als interessanter Meinungsaustausch verstanden, sondern als direkte, lebensbedrohliche Gefahr für ihre eigene Identität gesehen. Die Zugehörigkeit zum System und die Verteidigung der eigenen Rolle darin ersetzen jede kritische Reflexion.
Boah, das hat aber eine ziemlich bittere Konsequenz für unser Demokratieverständnis, oder?
Inwiefern?
Naja, wenn das System psychologisch derart hermetisch abgeriegelt ist und sich durch diese Komplizenschaft seiner eigenen Bürger quasi selbst verteidigt, dann ist die Idee, man könne durch Wahlen oder politische Reformen von innen heraus echte Veränderungen bewirken, ja eigentlich völlig absurd.
Der Text ist an dieser Stelle absolut kompromisslos. Der Glaube, man könne ein Konstrukt, das im tiefsten Kern auf Gewalt, Enteignung und Kontrolle basiert, mit dessen eigenen Mitteln transformieren, wird als gefährlicher Trugschluss entlarvt.
Weil das System das niemals zulassen würde.
Warum sollte ein solches System seine absolute Kontrolle durch eine demokratische Wahl jemals freiwillig zur Disposition stellen, wenn diese Kontrolle doch seine einzige Existenzgrundlage ist?
Das bringt mich direkt wieder zu dem manipulierten Casino, das ich oft im Kopf habe, wenn wir über solche Dynamiken reden.
Das ist ein starkes Bild, ja?
Weißt du, das Haus gibt dir dieses unglaublich erhebende Gefühl, dass du am Tisch sitzt und echtes Mitspracherecht hast. Du darfst stundenlang leidenschaftlich darüber debattieren, ob du deine hart erarbeiteten Chips jetzt auf Rot oder auf Schwarz setzt.
Man fühlt sich wichtig.
Genau, du fühlst dich extrem frei in deiner Entscheidung. Aber am Ende des Abends gewinnt ausnahmslos immer das Haus.
Weil ihm der Tisch gehört.
Genau. Weil ihm der verdammte Tisch gehört, es die Spielregeln geschrieben hat und die Wahrscheinlichkeiten diktiert. Du kannst dein Casino einfach nicht in die Knie zwingen, indem du besonders gut nach dessen eigenen Regeln spielst.
Eine sehr treffende Übersetzung der Argumentation. Solange du die Spielchips des Systems benutzt, validierst du das System. Du akzeptierst die Grundprämisse der Fremdbestimmung, selbst wenn du dich für die scheinbar bessere Option entscheidest.
Was mich dann unweigerlich zur alles entscheidenden Frage führt. Wenn das Casino unbesiegbar ist, solange man brav am Tisch sitzt, wie steht man dann auf? Wenn das System nach innen durch Komplizen abgedichtet ist und die unsichtbare Gewalt uns kognitiv gefangen hält, gibt es in dieser Analyse überhaupt einen konkreten Ausweg? Oder ist das reiner Fatalismus?
Es gibt einen Ausweg. Allerdings verlagert er den Schauplatz des Widerstands komplett.
Okay.
Der Ausbruch, so die Argumentation, findet nicht auf der Straße statt. Er bedient sich bewusst keiner systemischen Mittel, also keiner gewaltsamen Umstürze, keiner Parteigründungen, keiner groß angelegten Kampagnen.
Sondern?
Der eigentliche Ausbruch ist ein rein mentaler Prozess. Er beginnt ausschließlich im inneren Verständnis des Individuums.
Ah, das Bewusstsein muss sich also verschieben, bevor sich die physische Realität ändern kann.
Exakt.
Man muss erst einmal radikal anerkennen, dass diese Autorität kein unverrückbares Naturgesetz ist. Wenn die Macht, wie wir vorhin festgestellt haben, nur auf Unwissenheit und der Illusion von Freiwilligkeit basiert, dann entzieht ein geschärftes Bewusstsein diesem System ja praktisch die Geschäftsgrundlage.
Genau an diesem Punkt setzt die Transformation ein. Sobald ein Individuum durchschaut, dass absolut keine Struktur der Welt ein angeborenes, natürliches Recht hat, über das Leben eines Menschen zu verfügen, bricht die kognitive Kontrolle in sich zusammen.
Sie verliert ihr Fundament.
Sie verliert ihr psychologisches Fundament. Und das Bemerkenswerte an diesem Lösungsansatz ist seine völlige Unaufgeregtheit, seine absolute Alltäglichkeit.
Das heißt, wir brauchen keine heldenhaften Revolutionäre, die auf Barrikaden klettern und flammende Reden schwingen.
Im Gegenteil. Der Text warnt sogar indirekt vor solchen Figuren. Das kollektive Verständnis, so heißt es, wächst nicht durch historische, laute Gesten. Es wächst durch völlig alltägliche, fast schon banale Gespräche an unerwarteten Orten.
An was für Orten?
An der Zapfsäule der Tankstelle, im Gang des Supermarkts, beim Warten auf den Bus oder beim Spazierengehen mit dem Hund.
Also was bedeutet das alles ganz praktisch für dich, der uns gerade zuhört? Es bedeutet, dass die Zersetzung dieser gewaltigen Machtstrukturen laut dieser Philosophie im extrem Kleinen, im direkten Zwischenmenschlichen beginnt. Wenn du an der Supermarktkasse stehst und in einem kurzen, ehrlichen Austausch mit einem Fremden so eine starre, vorgegebene Überzeugung aufbrichst, dann ist das laut Text bereits ein massiver Akt der Befreiung.
Absolut.
Und im Umkehrschluss, Schweigen ist in diesem Modell niemals einfach nur neutral. Schweigen ist der unsichtbare Klebstoff, der den Missbrauch und die Maschinerie des Systems überhaupt zusammenhält.
Das ist der ethische Imperativ dieser Analyse. Wer erkennt, wie diese Kontrollmechanismen wirken, aber aus Bequemlichkeit oder Angst schweigt, macht sich sofort wieder zum unabsichtlichen Komplizen.
Verstehe.
Eine echte, nicht von oben verordnete kollektive Intelligenz kann nur organisch aus der Basis herauswachsen, wenn wache Individuen ihre Erkenntnisse aktiv miteinander teilen.
Das ist wirklich ein unglaublich kraftvoller und hoffnungsvoller Gedanke. Das heißt, wenn wir nur alle mutig genug sind, an der Bushaltestelle den Mund aufzumachen und uns nicht mehr täuschen zu lassen, dann wächst das Bewusstsein exponentiell an, das System verliert seine Legitimation, implodiert friedlich und wir wandern alle gemeinsam Hand in Hand in eine freie, selbstbestimmte Zukunft. Happy End.
Halt, Moment. Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, muss ich dir diese schöne Illusion leider sofort wieder nehmen.
Oh, kein Happy End.
Leider nein. Der Autor entlässt uns eben gerade nicht mit einem romantischen, utopischen Märchen. Das Ende des Textes beinhaltet eine massive, fast schon deprimierende Warnung, die wir als die Falle der Geschichte bezeichnen müssen.
Die Falle der Geschichte? Das klingt, als gäbe es da einen massiven historischen Haken an dieser neu gewonnenen mentalen Freiheit.
Den gibt es. Und der liegt ganz tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Freiheit, also echte, absolute, unverfälschte Freiheit, ist psychologisch extrem schwer zu ertragen.
Weil sie anstrengend ist?
Weil sie Verantwortung bedeutet. Wenn alte, streng kontrollierende Strukturen wegbrechen, entsteht unweigerlich ein riesiges Vakuum. Es gibt plötzlich keine Vorgaben mehr, keine Institutionen, die einem sagen, was richtig und falsch ist.
Und vor allem gibt es niemanden mehr, der einem die Konsequenzen des eigenen Handelns abnimmt. Die historische Konstante ist, dass Menschen panische Angst vor diesem unbequemen, chaotischen Vakuum haben.
Verstehe. Aus purer Angst vor dem Chaos und der erdrückenden Last der eigenen Verantwortung rennen sie dann quasi vor ihrer eigenen Freiheit davon, direkt in die Arme des nächsten Unterdrückers, solange dieser ihnen nur einfache Antworten und ein bisschen gefühlte Sicherheit verspricht.
Exakt.
Sie rufen dann nach neuen Parteien, nach neuen starken Führern, nach neuen Ideologien.
Und in exakt dem Moment, in dem eine neue Führungsfigur oder eine scheinbar wohlwollende neue Struktur den Anspruch erhebt, das Leben der Menschen zu organisieren und zu verbessern, beginnt der gesamte Zyklus der Gewalt von vorne.
Oh wow.
Das System, das sie gerade erst unter großen Mühen überwunden haben, baut sich unter einer neuen Flagge und mit neuen Schlagworten einfach wieder auf. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, sehen wir dieses Muster bei fast jeder großen Revolution.
Stimmt.
Der Text destilliert das in einem sehr harten Fazit. Eine wirklich zukunftsfähige Gesellschaft kann ausschließlich auf bedingungsloser Freiwilligkeit und Eigenverantwortung basieren. Wo diese Mechanismen der Macht nicht zutiefst auf individueller Ebene verstanden wurden, ist die Geschichte dazu verdammt, sich endlos zu wiederholen.
Das zwingt einen wirklich dazu, den Begriff der Freiheit völlig neu und radikal zu bewerten.
Wie meinst du das?
Naja, wir betrachten Freiheit ja meistens sehr oberflächlich, als das bloße Fehlen von Unterdrückung. Aber laut dieser Analyse ist echte Freiheit vor allem eines: eine immense, niemals endende Last.
Hm, schön gesagt.
Es bedeutet den totalen, unbequemen Verzicht darauf, die Verantwortung für das eigene Leben, die eigene Sicherheit und das eigene Umfeld jemals wieder an irgendwelche sogenannten Macher da oben zu delegieren. Denn sobald man diese Macht aus Bequemlichkeit abgibt, muss sie vom System unweigerlich wieder in Gewalt umgewandelt werden, einfach um diese geschaffene Hierarchie zu erhalten.
Das ist die unerbittliche Konsequenz dieser philosophischen Betrachtung. Wer nach Führung verlangt, legitimiert Kontrolle. Und wer Kontrolle legitimiert, lädt über kurz oder lang die Gewalt ein.
Puh, wir haben heute einen enormen Bogen geschlagen.
Das haben wir wirklich.
Von der anfänglichen, sehr provokanten Prämisse, dass jegliche staatliche oder systemische Kontrolle im Kern nichts anderes als rohe Gewalt ist. Über die faszinierende psychologische Mechanik der Komplizenschaft, diese winzigen Beuteanteile, für die wir bereitwillig unsere eigene Autonomie verkaufen und sogar unsere Nachbarn kontrollieren.
Mhm.
Wir haben gesehen, wie die Supermarktkasse oder die Bushaltestelle plötzlich zu den eigentlichen mächtigsten Orten des Widerstands werden können, weil genau dort die unsichtbare Gewalt des Schweigens gebrochen wird. Und wir haben die harte Lektion gelernt, dass wir dazu verdammt sind, die grausamen Zyklen der Geschichte zu wiederholen, wenn wir uns vor der unbequemen Last der Eigenverantwortung drücken.
Das wirft eine abschließende, sehr wichtige Frage auf, wenn wir diese doch recht abstrakten, großen gesellschaftlichen Konzepte jetzt mal ganz konkret auf die persönliche Ebene herunterbrechen.
Okay.
Wir haben in den vergangenen Minuten sehr viel über die da oben, über das System und den Machtapparat gesprochen. Aber, und das geht jetzt an dich als Zuhörer, überleg doch mal ganz ehrlich für dich selbst. Wo in deinem eigenen Leben, in deinen privaten Beziehungen, in deiner Familie oder in deinem beruflichen Umfeld verlangst du eigentlich selbst absolute Kontrolle und unhinterfragten Gehorsam von anderen?
Das ist ein harter Spiegel.
Tust du das vielleicht, weil dir die Unberechenbarkeit und die echte, freie Entfaltung deiner Mitmenschen tief in deinem Inneren viel zu chaotisch oder zu anstrengend erscheint? Nutzt du vielleicht selbst subtile psychologische Gewalt durch emotionale Ausgrenzung, passiv-aggressiven Druck oder Belohnungssysteme, um dein Umfeld exakt nach deinen Vorstellungen funktionieren zu lassen? Bist du am Ende des Tages vielleicht einfach dein eigenes kleines System?
Tja, das ist ein Gedanke, den man definitiv noch eine ganze Weile mit sich herumtragen sollte. Ganz am Anfang haben wir über diesen metaphorischen Fitnessstudio-Vertrag gesprochen. Wir dachten jahrelang, wir hätten freiwillig und bei vollem Bewusstsein unterschrieben. Dabei wurden wir vielleicht einfach in einen gigantischen, unsichtbaren Käfig hineingeboren.
Ja.
Aber die größte und vielleicht wichtigste Erkenntnis unserer heutigen Analyse ist nicht nur, die Gitterstäbe des eigenen Käfigs zu erkennen und in Frage zu stellen, sondern verdammt gut aufzupassen, dass wir nicht anfangen, im Alltag heimlich Käfige für andere Menschen zu bauen, nur weil wir uns vor dem wunderschönen Chaos der Freiheit fürchten. Das war unsere tiefgehende Analyse für heute. Vergiss nie, die Dinge kritisch zu hinterfragen, auch uns, auch die gelesenen Texte, einfach alles. Bleib neugierig, bleib wachsam, bis zum nächsten Mal.